Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas. Zur später Stunde. Ich bin schon im Standby-Modus. Also ich wollte eben sagen,
zu unchristlicher Zeit.
Naja, unchristlich, ja okay, christlich wird es bald zu Weihnachten. Da, vielleicht passt das Wort unchristlich nicht so. Aber die heutige Aufnahme hing quasi an der seidenen Hundeleine sozusagen. Ne?
Ja, ich habe mich auf dich verlassen und dann sagst du einfach nö.
Wieso nö?
Nee, ich habe mich auf dich verlassen, dass du ein Backup für mich findest, kurzfristig.
Ja, aber so kurzfristig.
Klar, aktuell ist, ja,
so
aktuell
kurzfristig
ist
das, geht es
schwierig.
Nicht.
Das ist ja schwierig. Ja. Ich kann ja von mir auf andere schließen in der Situation, also von daher.
Ja, also ja. Alle haben mir gesagt, furchtbar gerne, aber mit ein wenig mehr Vorlaufzeit.
Ja, genau. Nach nächstes Jahr wieder, ne?
Ja, so ungefähr. Nein, also ja, es war sehr kurzfristig die Anfrage an die Backup-Leute sozusagen.
Ja. Aber es passt ja noch, also von daher.
Ja, und umso schöner, dass es ja dann doch noch geklappt hat, dass genau. Du ja quasi in deinem Freizeitstress noch ein paar wertvolle Minuten rausnehmen
konntest.
Ich wollte
gerade sagen, auf die 10 Minuten kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an.
10 Minuten, okay.
Countdown läuft, 9:58, 9:56.
10 Minuten wären es geworden, wenn ich dann alleine eine Folge aufgenommen hätte. Das habe ich mir nämlich schon überlegt, das zu tun, damit die Hörer wenigstens wissen,
informiert sind,
ne? Was passiert oder was nicht passiert. Ja. In dem Fall, was halt nicht passiert.
Nee, hier mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir waren dieses Wochenende das letzte Mal oder für dieses Jahr auf unserem letzten Turnier.
Ja.
Mit den Hunden, war ein Hallenturnier. Die haben auch am Samstag und Sonntag, also gestern und heute, Veranstaltung gemacht. Das ist von uns hier ein Stückchen zu fahren. Deswegen haben wir gesagt, komm, lass uns doch Freitag schon anreisen. Dann können wir am Sonntag früh bei den Ersten noch ein bisschen zugucken, bis wir dran sind. Ja, und wie gesagt, heute dann waren wir ein bisschen, also was heißt früher, heute Sonntag haben wir früher angefangen und waren dann entsprechend auch fertig und dann haben wir das eigentlich ganz gut geschafft. Ich habe gedacht, wir kämen so gegen 6 an, waren ja dann hier schon um 5 wieder da und da habe ich ja nicht kurz angefunkt und habe gesagt, hier, wir können schon und dann, obwohl jetzt ist es auch schon wieder fast 18 Uhr. Also
naja. Desto eher, desto besser, desto eher kann ich das Ding produzieren. Ich sag ja, der Podcast hing an der seidenen Hundeleine.
Ja. Nee, es war aber schön. Man hat ein paar Gesichter gesehen und auch vor allem ein paar Hunde, die man sonst das ganze Jahr über eigentlich kaum oder selten sieht auf den Veranstaltungen. Es waren einige aus Luxemburg auch noch da.
Okay.
Von daher und Frankreich. Von daher, das war ganz nett. Haben da auch, wo unsere Hunde oder einer unserer Hunde her ist, aus dem Zwinger haben wir auch nochmal einen Hund getroffen, jetzt der da war. Also von daher, es war schon, hat sich gelohnt, das Wochenende. Abends gut gegessen. Ja. Von daher passt.
So muss das sein. Du bist ja in der glücklichen Lage, noch ein zweites Hobby zu haben neben dem Podcasting. Ich habe ja nur das Podcasting.
Ich habe sogar noch ein, zwei andere Hobbys, ja.
Ach so, okay.
Man muss da nur echt aufpassen, das kann relativ schnell ins Geld gehen, ja. Oder vor allem, man muss die Zeit dafür finden. Das ist eigentlich mehr so das größte Hobby, die Zeit für andere Hobbys zu finden.
Ja, und wiederum Zeit ist Geld, ne?
Ja, okay. Bei mir jetzt nicht ganz so extrem wie bei dir oder meiner Frau.
Ja.
In der Selbstständigkeit ist ja wirklich Zeit Geld. Von daher kann ich das auch wieder ganz gut verstehen. Bist du eigentlich Montag, Dienstag noch am Arbeiten oder?
Ich bin Montag und Dienstag noch am Arbeiten, ja.
Alle
klar.
Vor Weihnachten, ja. Ich auch, natürlich. Allerdings meine letzten 2 Tage von zu Hause aus.
Ich mache dann auch teilweise, wenn es denn gerade auf dem Weg ist, dann nochmal so die obligatorische Shaking-Hands-Tour, sage ich jetzt mal.
Ah, ja, ja.
Und besuche dann so die priorisierten A-Top-Kunden. Ne? Da fährt man dann halt persönlich vorbei und hat dann nochmal so einen kleinen Präsentkorb dabei.
Genau, sonst schickt man seine Lakaien, ne?
Die ich ja nicht da habe, nein.
Ja. Genau.
Aber das macht dann schon was aus, wenn man dann persönlich nochmal vorbeifährt und nochmal so nach dem Motto, hier kommt der Chef noch persönlich vorbei.
Genau.
Ja. Kunststück bei einem Mann-Unternehmen. Ja, aber das ist halt wichtig, dass man da nochmal Kundenpflege betreibt. Ne?
Ja, das gehört dazu.
Ja, klar, das ist ganz wichtig.
Vor allem gerade in der Selbstständigkeit, wenn man auch in der Größe oder als so eine One-Man-Show ist, ist es auf jeden Fall auch gegeben, dass man da gut in Erinnerung bleibt, ja, fürs neue Jahr auf jeden Fall.
Das ist richtig, ja. Manchmal passiert es sogar umgekehrt, dass die Kunden dann auch mal von sich aus Danke sagen und meinen Präsentkorb vorbeibringen. Das passiert auch. Ja, also es passiert in beiden Richtungen, ja. Soll es geben.
Ja, ja, also bei meiner Frau ja ähnlich, ja. Wobei da muss man auch sagen, es hat ein bisschen im Bewusstsein ihrer Kunden nachgelassen, dass halt Weihnachten wirklich vor der Tür steht oder es ist jetzt der letzte Termin vor dem Jahreswechsel oder so. Irgendwie war das bei vielen nicht so präsent und im Kopf. Mhm. Wahrscheinlich auch wegen dem restlichen Stress, den man einfach hat, ja.
Ja.
Wird ja auch nicht weniger. Plus, was auch abgenommen hat, sind so Geschenke oder so. Ja, dass wirklich hier mal eine Packung Pralinen oder eine andere Kleinigkeit, eine Tafel Schokolade oder so kriegst. Oder auch mal selbstgebackenes, ja, an Plätzchen zu Weihnachten. Also das ist weniger geworden, ja.
Ja, wenn ich darüber nachdenke, ist es bei uns auch ein bisschen weniger geworden. Oder bei mir auch ein bisschen weniger geworden.
Ja. Also wir haben dieses Jahr auch weniger Plätzchen gebacken, alleine auch schon wegen der Zeit. Und wenn man mal guckt, als so die Saison dieses Jahr für die Plätzchen angefangen hat, waren wir ja noch bei Butterpreisen.
Ja.
Das war klar, aktuell, jetzt sind die Preise wieder wesentlich günstiger als noch vor ein paar Wochen. Aber das war schon, wo du auch gesagt hast, hier guck mal, was du da brauchst, wenn du da am Backen bist. Wir haben dieses Jahr auch weniger, nicht jetzt wegen den Butterpreisen, aber generell, weil wir einfach die Zeit jetzt nicht so hatten und dann auch, ja, mein Gott, wir versuchen ja auch ein bisschen weniger süß zu futtern, aber so ganz drauf verzichten wollten wir auch nicht, vor allem nicht auf die selbstgebackenen. Und haben da aber auch, wie gesagt, weniger insgesamt gemacht und auch weniger Sorten. Und aber du merkst dann schon, meine Frau hat ja dann auch teilweise bei so ein paar speziellen Kunden auch mal was mitgenommen und dann auch da verschenkt. Oder ich habe mit in die Firma genommen, ja, letztes Jahr relativ viel sogar. Und da kommen dann auch schon mal Nachfragen.
Mhm.
Ja, du hast doch gar keine Kekse mitgebracht oder noch kein Weihnachtsgebäck mitgebracht. Oder wo dann Kunden auch dann mal so anscheinend drauf gewartet haben.
Das ist ja ein gutes Zeichen. Das ist ja ein gutes Zeichen, dass es geschmeckt hat. Weil wenn keiner nachfragt, dann wird es wahrscheinlich auch nicht geschmeckt haben. Ja. Aber wenn dann nochmal nachgefragt wird, dann scheint ja die Qualität gestimmt zu haben.
Hm, ja.
Ja, so ist das. Ja, die Weihnachtszeit. Ich bin froh, wenn es vorbei ist. Ist nicht so mein Ding, ehrlicherweise. Aber muss man dann mal schauen. Ist ja jedes Jahr der gleiche Scheiß.
Also wenn es, wie gesagt, mit dem Plätzchenbacken nicht wäre oder mit einem Weihnachtsbaum, wobei dieses Jahr haben wir auch keinen Baum geholt, weil da, wo wir normalerweise holen, die haben erst im dritten Advent Baumverkauf gemacht und das war uns ein bisschen zu spät. Und wir werden jetzt zwar auch nochmal einen Baum reinholen, aber wir haben ja hier so einen kleinen künstlichen, der bei oder vor der Praxis von meiner Frau steht. Und den holen wir dann einfach rein und stellen uns den kurz mal rein an Weihnachten und dann kommt er wieder
dann
raus vor
gut.
Die Tür. Ja, das reicht.
Es geht ja nur um die Symbolik.
Wobei, wenn man so allgemein mal den Verkäufern hier so ein bisschen zuhört, war anscheinend der Weihnachtsbaumverkauf jetzt dieses Jahr ein bisschen zurückhaltend, ja.
Naja, die Preise sind ja auch ziemlich angezogen, ne?
Da wir nicht geguckt haben nach Bäumen.
Ja, also
keine
was
Ahnung,
ich so
wie die Preise
gehört habe.
Haben.
So ein ordentliches Nordmann-Tännchen, vernünftige Größe, sind die Preise so um die 50, 60 Euro. Also wie gesagt, Nordmann-Tanne.
Das haben wir aber die letzten Jahre auch schon bezahlt.
Ja, aber das wäre mir ehrlicherweise für einen Weihnachtsbaum zu viel, muss ich
ja
sagen.
Ja. Es ist halt die Frage, was man wieder unter vernünftigen Größe versteht, ja, weil wir haben ja auch, was heißt höhere Decken, aber da vom Design her bei uns, Wohnzimmer unten, ist die Decke ein bisschen höher, weil der Boden halt tiefer ist als der Rest vom Flur oder Küche. Ja, da gehst du halt so ein, zwei kleine Stufen nach unten und deswegen hast du da ein bisschen mehr Höhe nach oben. Da können wir schon einen schönen großen Baum stellen, das haben wir die letzten Jahre auch gemacht und wie gesagt, da haben wir aber die Preise bezahlt, ja.
Ich war letztens beim
Entschuldigung, aber ja. Deswegen ja auch, wo wir gesagt haben, der dritte ist uns zu spät. Weil wenn du zum dritten Advent erst den Baum holst und aufbaust und dann ist ja direkt schon wieder Weihnachten im Prinzip.
Ja.
oder fast, ja, dieses Jahr, aber dann ist dann wird er ja Januar anfangs direkt wieder geholt. Das, wie gesagt, das ist von der Zeit her zu kurz, wir hätten ihn halt gerne früher stehen gehabt, aber was soll's.
Ja, gut, bei uns war es damals Tradition, dass der Weihnachtsbaum erst am 24. morgens aufgebaut worden ist.
Ja, ja, das ist ja bei vielen.
Ja, dafür stand er dann auch fast bis Ostern.
Ja.
Das ist so.
War das nicht SWR3, die mal den längsten noch stehenden Weihnachtsbaum gesucht hat?
Keine Ahnung.
Gab es da nicht mal was? Ich glaube, SWR3 war
noch. Ob das denn noch ein Weihnachtsbaum gewesen ist, das ist dann noch eine andere Geschichte. Der wird wahrscheinlich keine Nadel mehr dran gehabt haben.
Ja, das war wahrscheinlich schon nur noch ein bisschen totes Holz.
Und ein paar Kugeln oder je nachdem, was dran gehangen hat.
Ja,
gut, wie auch immer. So, jetzt haben wir genug Weihnachtstalk gemacht. Jetzt können wir mal versuchen, in die heutige Sendung einzusteigen.
Ja, so ein bisschen.
So ein bisschen. Ich habe ja dann aufgehört, die Sendung vorzubereiten, weil ich ja insgeheim davon ausgegangen bin, dass wir heute nicht aufnehmen werden. Und hatte ich gedacht, naja, komm, dann mache ich auch keine große weitere Vorbereitung. Dann nehmen wir das, was da ist und machen eine kurze Sendung. Machen wir aus der Not eine Tugend sozusagen.
Ja, passt doch.
Nächste Woche dann wieder mehr. Da machen wir dann den großen Jahresrückblick.
Okay, versprich nicht so viel. Ja.
Ja, mal gucken. Gut, es gibt noch wieder ein Jubiläum am 8. Dezember 1919, ganz langsam, 1975 eröffnete der erste Bite Shop in Kalifornien. Und das hat indirekt auch, oder das hat sogar sehr direkt auch was mit Apple zu tun, aber da kommen wir gleich noch drauf. Der Bite Shop in erster Linie Bekanntheit dadurch bekommen, dass er Altair-Bausätze vertrieben hat. Sonst wurden die ja im Direktvertrieb an die Kundinnen und Kunden gebracht. Und der Bite Shop hat dann auch noch Support angeboten, weil es waren ja Bausätze, die sich derjenige zusammenbauen musste. Und da gab es wohl große Probleme. Und der Bite Shop hat Support und Hilfe angeboten, dass man die Dinge auch dementsprechend an den Start bringt. Und das war so die erste große Geschichte, die der Bite Shop am Start hatte oder wo der bekannt geworden ist. Wie gesagt, vor 50 Jahren, 8. Dezember 75. Und der Name Bite Shop, was wusste ich gar nicht, das habe ich heute erst erfahren durch die kleine Recherche, der wurde von der Zeitschrift Byte abgeleitet, die im September 1975 erstmals in den Staaten aufgelegt worden ist. Und der Besitzer dachte sich, naja, das kann ja gar nicht schlecht sein. Also der Besitzer vom Bite Shop dachte sich, das kann ja gar nicht schlecht sein, dass wir mit der Zeitung eventuell verwechselt werden. Vielleicht denken dann die Leserinnen und Leser, das hat was mit der Zeitschrift zu tun, da gehen wir doch mal in den Laden rein. Und das hat er absichtlich getan. Das konnte man zumindest aus den Berichten, die ich im Internet gefunden habe, herauslesen. Ja, und später wurde dann aus dem Bite Shop eine relativ große Kette und das war ein Franchise-Unternehmen oder wurde dann ein Franchise-Unternehmen, wo man sich dann quasi als Franchise-Nehmer die Lizenz kaufen konnte und man musste dann letztendlich den Franchise-Geber prozentual am Umsatz beteiligen. Das hat dann immer so ein bisschen geschwankt. Je nach Vertragsaushandlungen schwankte das zwischen 5% und 7%, die dann dementsprechend der Ladenbetreiber an den Byte-Lizenzgeber abgeben musste. Das so zum Hintergrund. Das war die zweitgrößte Kette in den Staaten, speziell auch in Kalifornien. Die erste größere Kette war Computerland oder Computerland. Die war wesentlich größer, hatte 800 Shops verteilt. Und Byte hatte dann letztendlich jahrelang die zweite Stellung, bis das dann irgendwann aufgelöst worden ist und wurde dann irgendwann verkauft an größere Ketten, die das dann übernommen haben, das ganze System. Aber letztendlich hat Bite Shop wohl den größten Einfluss, glaube ich, auf den Konzern Apple gehabt, weil ich glaube, wenn Bite Shop nicht 50 Apple 1 bestellt hätte, hätte das mit Apple ganz anders aussehen können. Meine Meinung dazu. Weil dann würde wahrscheinlich die Marke Apple so wahrscheinlich nicht existieren. Weil das war die Starthilfe.
Wobei
für Apple.
Man oder die Story, wie sie geht, dazu ist ja eigentlich die, dass die, oder das, ja mein Gott, dass sie damals ja den Apple I an ByteDance im Prinzip diese 50 Stück verkauft haben.
ByteShop? ByteDance hast du
eben gesagt. Das ist wieder was ganz anderes.
Ganz anders, ja.
An ByteShop verkauft haben und eigentlich als Bausatz liefern wollten. ByteShop hatte aber fertig montierte Geräte eigentlich bestellt. Da gab es ja angeblich dieses Missverständnis.
Ja.
Und dann haben sie die ja noch vormontiert und dann ByteShop hat es verkauft. Und ich fand ich eigentlich ganz lustig, die Geschichte damals. Ich glaube, für Apple oder für Steve Jobs und Steve Wozniak war es damals nicht ganz so witzig.
Ja, ich glaube.
Du fertigst da in Geheimarbeit die Boards, ja, und dann sollten das ganze Computer sein, ne?
Ich glaube, Steve Wozniak hatte das größere Problem, weil ich glaube nicht, dass Steve Jobs vernünftig löten konnte. Es war ja nicht so der Techniker. Ich glaube, das blieb dann mehr am Wozniak hängen, das ganze Thema. Also ich habe da jetzt keine genauen Belege für, aber ich vermute das jetzt mal, weil Steve hatte ja andere Qualitäten letztendlich und der Wozniak war ja der Praktiker und derjenige, der wusste, dass der Lötkolben vorne heiß ist sozusagen, ja.
Ja.
Ja, aber wie gesagt, also ich möchte mir nicht ausmalen, wenn die jetzt nicht diese 50 Stück bestellt hätten, was dann aus Apple geworden wäre.
Ja, vor allem, das hat ja quasi auch dazu beigetragen mit der Entwicklung beim Apple II und dass der ja auch als Fertiggerät quasi auf den Markt kam. Das war ja alles so mitdenken, zurückzuführen halt auf das oder auf den Apple I, ja.
Ja.
Ohne das hätte das wahrscheinlich anders ausgesehen, ja.
Ja. Auf jeden Fall. Es ist, manchmal überlege ich mir, was passieren würde, wenn man wirklich in die Vergangenheit reisen könnte und so kleine Dinge einfach mal umstellen könnte, was dann passiert, was dann passieren würde in der Geschichtsreihenfolge.
Also das wirklich so ein kleines Ding, weiß ich jetzt gar nicht, wenn man sagen mal Dr. Who irgendwie mit in Betracht zieht und dass es ja so Fixpunkte in der Geschichte gibt, die man nicht ändern kann, könnte das vielleicht auch so einer sein.
Ja. Ja gut, das könnte eine kleine Bestellung gewesen sein mit großer Wirkung, ne?
Ja.
Ja. Ja, interessant. Der ByteShop. So, und jetzt lass uns mal einen ganz krassen Sprung in die Gegenwart machen. Es gibt neue Gerüchte, die hier sehr konzentriert zusammengetragen worden sind zu den AirPods Max der zweiten Generation. Da haben sich ganz viele Leute Arbeit gemacht und haben angeblich 10 neue Funktionen zusammengestellt, die Dinger haben sollen angeblich. Und alle von verschiedenen Quellen zusammengetragen. Ob das jetzt wirklich alles kommt, das ist fraglich.
Mich würde eher der Veröffentlichungstermin interessieren, weil ich kenne zwei Leute, die jetzt sich vor kurzem erst welche gekauft haben.
5 Jahre am Start. Ich würde mir jetzt keine mehr kaufen, ehrlicherweise. Ja. Wenn man jetzt irgendwo welche sehr, sehr günstig bekommt, ja, aber ich würde da jetzt nicht mehr zugreifen, weil das ist ja nun wirklich sehr abgehangene Hardware. Es gab zwar ein Update, aber da kam ja letztendlich auch ein USB-C-Port rein. Genau. Das war's. Also viele sagen, die klingen ja wunderbar. Ja, gut, also.
Aber mein Kollege, der sich die geshoppt hat, ist da begeistert ohne Ende.
Ja, okay. Manchmal hilft auch der Glauben daran. Ja.
Ich denke, es ist schon ein bisschen mehr als nur Glaube, aber ob sie dann wirklich so phänomenal klingen.
Oder auch die Wahrnehmung. Ich habe letztens mit einem Kunden gesprochen, der hat ja auch gesagt, die HomePod Minis, die klingen hervorragend und er habe selten so gute Lautsprecher gehört. Und da habe ich auch noch gedacht, meine Güte, was passiert denn erstmal, wenn man denen wirklich mal einen guten Lautsprecher dahinstellt?
Ja, okay, aber die kosten auch gleich
99 Euro, ja. Teilweise im Third-Party-Markt noch.
Nein, ich meine, die guten Lautsprecher, die du eben meinst, die kosten ein bisschen mehr als.
Ach so, ja. Aber dass man die jetzt so als gut einstuft und da so begeistert von ist, das kann ich halt nicht verstehen. Das ist ein besseres Küchenradio und das war es letztendlich. Aber okay. Ja, es ist so. Meine Güte.
Ja, der wird die wahrscheinlich mit irgendwelchen alten Echos oder so vergleichen. Ist doch okay.
Ja, also wie gesagt, man muss halt wissen, was man damit machen möchte. Aber dass da so eine Begeisterung von kommt, das oder über die Dinger kommt, das kann ich halt nicht nachvollziehen. Aber egal. Kommen wir zurück zu den AirPods Max der zweiten Generation. Mhm. Deutlich geringeres Gewicht. Das wäre schön, weil die Dinger sind echt schwer. Im Vergleich zu marktbegleitenden Kopfhörern sind die Dinger wirklich sehr, sehr schwer. Das muss man sagen. neuer H2-Chip, ja, liegt auf der Hand. Davon ist auszugehen, dass der neue H2-Chip endlich reinkommt. Verbesserte Klangqualität, ja, sollte man von ausgehen, wenn man neue Kopfhörer rausbringt, dass die nicht schlechter klingen, dass die zumindest genauso gut klingen oder eventuell sogar noch besser. Stärkere aktive Geräuschunterdrückung, ja gut, da hat sich ja in der Zwischenzeit auch was dementsprechend nach vorne bewegt und verändert. Und wenn man sich die AirPods Pro 3 anhört, als Maßstab, sind zwar In-Ears, aber dann kann man schon hoffen, dass die einiges von den AirPods Pro 3 erben werden. Längere Akkulaufzeit, okay, kann man hoffen, dass das passiert. Adaptive Audio, okay, ist mittlerweile auch drin bei vielen oder bei den AirPods Pro 3. Personalisierte Lautstärke, auf den Benutzer halt angepasste Lautstärke, die man anpassen kann ans Hörprofil, soll wohl mehr Einstellungen geben und bessere Personalisierung, muss man dann sehen, wie Apple das umsetzen will. So. Conversation Awareness, das weiß ich nicht, was Apple sich darunter vorstellt. Ich vermute mal, wenn man sich mit jemandem unterhält, und das bekommt das Headset mit, dass dann automatisch die Wiedergabe gestoppt wird oder dass man eventuell, dass dann eventuell der Gesprächspartner, dem man also real life gegenübersteht, dann wahrgenommen wird über die Mikrofone, dass man die besser hören kann. Das verstehe ich darunter. Letztendlich sollte man einfach mal die Dinger vom Kopf nehmen, wenn man sich mit jemandem unterhält. Vielleicht habe ich das auch falsch eingestuft oder falsch verstanden. Den Sprachassistenten ohne das Hey-Wort starten, also jetzt nicht Hey, Sprachassistent sagen. Ich sage es jetzt extra nicht, damit ja keine Sprachassistenten ausgelöst werden. Neues Case mit Wo-Ist-Funktionen und Präzisionssuche. Okay, das wäre sinnvoll, wenn man das gleich mit einbaut, ja. Ich bin gespannt, ob das alles kommt und vor allen Dingen, wann es kommt.
Ja? Ja, das ist ja das, was ich gesagt habe, genau, wann.
Ich hoffe, dieses Jahr noch. Nächstes Jahr noch. Also im nächsten Jahr. Ich bin schon gedanklich in 26 drin. Dieses Jahr wird wohl wahrscheinlich nichts mehr kommen. Aber ich gehe davon aus, oder ich hoffe mal, dass es an 2026 da ein Update geben wird. Die Dinger wurden ja stark vernachlässigt. Gut. Das nächste Thema. Es wurde ja so oft aufgewärmt und ich dachte, das haben wir jetzt endlich mal beerdigt, das Thema. Und Mark Gurman hat ja lange auch nichts mehr davon gesagt und er hat, glaube ich, auch in dem Punkt aktuell nichts mehr dazu gesagt. Die Gerüchte kamen von Mac Rumors, die haben mal wieder ordentlich im macOS Code 26.2 rumgerührt und haben da wohl so einige Dinge gefunden. Da gab es auch noch ein paar andere interessante Dinge, die gefunden worden sind, aber ich habe jetzt mal exemplarisch das rausgepickt, was für mich am interessantesten war. Die haben im Code gefunden, dass Apple angeblich an einem iMac Pro arbeitet mit M5 Max Prozessor. Okay.
Ja, nur zu. Geht mir.
Keine also, Erklärung. Kleine Erklärung am Rande. Den Max gibt es im Moment noch gar nicht. Wir haben aktuell nur den M5 in der Standardversion. Pro und Max fehlen noch. Aber der wurde da mehr oder weniger auch recht klar genannt, der Max Prozessor. Ich meine, dass der kommen wird, der Max, das ist eigentlich gesetzt. Dass Apple da jetzt keine Abweichungen vornimmt in der Bezeichnungskette und in der Bezeichnung, das ist eigentlich logisch. Bloß interessant, es gab relativ konkrete Hinweise auf einen größeren iMac. Und es gab auch konkrete Modellbezeichnungen oder Codenamen, nämlich J83-3C. Ja, ich weiß es nicht, ob das jetzt wirklich kommen wird. Ich vermute mal, dass weiß ich nicht. Ich kann es schlecht einschätzen. Glaubst du noch an einen großen iMac oder an einen iMac Pro?
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja.
Ich bin immer noch der Meinung, es gibt einen Markt dafür. Ja. Es gibt immer noch Leute, die gerne sich so einen kaufen würden, die in der Zwischenzeit vielleicht auch einen Mac Mini nutzen,
ja,
um die Zeit irgendwie zu überbrücken. Ja, nicht, wir haben ja in der Vergangenheit ja auch schon andere Podcasts oder andere Medien haben ja auch schon gesagt, es wäre vielleicht schlauer, man würde sich halt ein Studio dahinstellen, wenn man die Power braucht, ja, und ein externes Display, oder halt ein Mac Mini und ein externes Display, da wäre man besser mit aufgestellt, als jetzt vor allem vielleicht endlos zu warten, bis der iMac kommt.
Ja.
Aber ja, das war ein sehr beliebtes Gerät.
Ja.
Von daher glaube ich schon, dass man da auch nochmal entsprechend oder dass sich ein neues Gerät entsprechend auch gut verkaufen könnte. Ich selbst war noch nie im Markt von. Ich fand die gerade auch die Pro, nee, Pro, iMac, doch der iMac
iMac
Pro,
Pro,
genau,
ja.
fand ich immer ein sehr interessantes Gerät. Aber wie gesagt, All-in-Ones sind jetzt nicht meins. Ja. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass das durchaus noch eine Kategorie ist, die sich verkaufen kann bei Apple.
Ja, ich weiß nicht, ob der zeitliche Abstand schon zu
Je,
lange
ja.
ist, ne?
Je, wenn wir wirklich noch ein, zwei Jahre warten müssen, wird es schwierig, weil man gewöhnt sich ja auch dran, ja, und weiß, was man hat an seinem Mini oder an seinem Studio.
Ja.
Und der Mini wird ja auch die kommenden Jahre nur besser, ja, was die Leistung betrifft.
Ja.
Beim Studio müssen wir mal gucken, wie die Update-Politik aussehen wird. Gerade auch im Vergleich zum Mac Pro, ob da noch, wie das passiert. Aber gerade, wenn man mal guckt, so die kleinere iMac-Variante, also nicht vom Bildschirm, sondern von den technischen Daten her, kann man heute sehr gut mit einem Mac Mini und einem Net, oder was heißt Net, mit einem wirklich guten Display halt abdecken. Und wenn von
Ja.
Apple wirklich jetzt auch nochmal ein neues, gutes Display kommen sollte, was bezahlbar ist, also im Vergleich zu dem XDR, nee, wie heißt es nochmal?
Das ganz große heißt XDR, ja.
Doch, genau, zum XDR. Wenn dann, wie gesagt, nochmal was kommen sollte, was Vernünftiges, dann wird es halt schwierig für ein iMac, weil wenn es dir nur um die Optik geht, kannst du so ein iMac, sage ich schon, so ein Mac Mini auch mit einer Third-Party-Halterung hinten an den Weser oder an die Punkte da dran bringen.
Ja.
Dann ist der auch optisch weg, ja, vom Schreibtisch. Und da hast du in Anführungszeichen ein Gerät da stehen. Also, da gibt's, wie gesagt, Third-Party-Lösungen, da kann man das sehr schön machen.
Ja.
Du könntest den auch theoretisch unter dem Tisch, ja,
Ja,
wenn
klar.
du Bock hast, ja. Ich habe zuletzt ein kleines Mini-Gehäuse gesehen, das sieht aus wie so ein Mini-Mac Pro,
Ja,
wo
ja.
der reinkommt mit aktiver Kühlung dann auch noch zusätzlich, ja, und zusätzlichen USB-Ports.
Ja.
Also da gibt's so viele schöne Sachen, ja, für den Mini.
Ja, also wie gesagt, ich bin da ein bisschen ambivalent unterwegs. Ich weiß es nicht, ob nach der langen Zeit die Leute da noch wieder aufspringen werden auf den Zug, weil man hat sich ja auch, die Apple hat ja auch die Kunden konditioniert, wie du das eben richtig gesagt hast, an den Mac Mini, an den Mac Studio. Und wenn ich mir wirklich den Markt von guten Third-Party-Monitoren anschaue und wenn ich mir da auch ein Mac Mini dazu konfiguriere, dann habe ich unterm Strich ein wesentlich günstigeres System, als wenn ich mir ein iMac kaufen würde. Wenn es den jetzt geben würde, ein iMac Pro, sag ich jetzt mal. Ja, also, ich bin da ein bisschen skeptisch. Da hätte viel eher kommen müssen. Da hätte man keine großartige Pause einlegen müssen. Und jetzt, ja. Kann auch sein, dass das Apple ausprobiert hat und dass es solche Geräte gibt. Und es gibt eine Menge Geräte bei Apple, die niemals das Tageslicht erreichen oder die niemals aus dem Entwicklungslaboren rauskommen. Also von daher muss man das halt sehen, was letztendlich final passiert.
Ja, vor allem ist es ja für Apple noch nicht mal so ein großer Aufwand. Du brauchst ja im Prinzip vom kleinen iMac, ja, den wir ja haben, ja, nur das Board nehmen und steckst das in ein großes Display.
Ja, es ist
Dann
ja.
hast du zumindest mal zum Ausprobieren hast du da einen großen iMac.
Ja.
Dass du da lieber einen anderen Chip reinsteckst, okay, ja, aber ansonsten zum Austesten gar kein Problem,
Ja.
ja.
Da gab es ja auch neue Gerüchte zu dem kleinen iMac, dass Apple dabei ist, das Ding letztendlich mittelfristig auf OLED umzustellen und dass es schon mit LG und Samsung diesbezüglich Verhandlungen gibt, da OLED-Displays einzukaufen. Und da frage ich mich dann auch, wäre es nicht vielleicht sinnvoll, den wenigstens mal den kleinsten iMac dann mal auf eine zeitgemäße Größe zu bringen, wie 27 Zoll in der kleinsten Variante? Ich weiß nicht, ob 24 Zoll noch so lange das Maß der Dinge ist. Keine Ahnung.
Ja.
Also wenn ich mir den Markt von 24 Zoll Monitoren anschaue, der ist doch relativ geschrumpft. Also so viele Hersteller gibt es da nicht mehr, die im Sortiment 24 Zöller haben. Das ist nur noch Nischenware, sage ich jetzt mal. Na gut, wir werden sehen. Ja, das Zweite, was ich ganz interessant fand, was Mac Rumors gefunden hat im Code, das ist die Neuigkeit zu den HomePod Mini der zweiten Generation. Und die Spezifikation, da ist man sich ja schon so grob einig, wie das kleine Ding aussehen wird und was es können wird. Aber es gab einen Hinweis, dass Apple bei dem Gerät auf den N1-Chip verzichten wird, also den Apple eigens entwickelten oder von Apple eigens entwickelten Netzwerkchip, der soll wohl dort nicht stattfinden, sondern sie setzen da auf MediaTek-Chips. Die sind wesentlich günstiger und das würde natürlich bedeuten, dass Apple da so in den, also was man vermutet durch diese Neuigkeit, was man im Code halt gelesen hat, dass Apple da eine Zwei-Klassen-Strategie fahren wird. Bei den günstigen Geräten im unteren preislichen Segment, da wird Apple wahrscheinlich weiterhin sehr günstige MediaTek-Chips einsetzen. Und alles, was dann etwas teurer ist, da brät Apple dann quasi den N1-Chip rein. Und gerade wenn man betrachtet, was der HomePod Mini kostet, 99 Euro bei Apple und im freien Markt gibt es die Dinger noch wesentlich günstiger, ist das eine Strategie, die eigentlich wirtschaftlich sinnvoll klingt, um die Preise auch wirklich in dem Bereich zu halten. Ne? Nun frage ich mich, wo ist der preisliche Unterschied?
Genau. Ich wollte gerade sagen, wie viel macht das wirklich pro Chip aus? Und schlägt das da in Gesamtpreis für Komponenten da wirklich so stark oder macht es sich da so stark bemerkbar?
Ja.
Es kann natürlich auch. Und wie viel, denkt vor allem Apple, kann sie verkaufen von dem Ding, dass sich das dann auch wirklich rechnet? Ja? Oder dass da Summen zustande kommen, die dann wirklich merkbar sind?
Ja, also der HomePod Mini, also ist gefühlt sehr weit verbreitet. Also wenn ich in meinen Bekanntenkreis schaue, hat da jeder bald einen HomePod Mini, mindestens einen zu Hause stehen, weil auch der Preis da sehr ausschlaggebend gewesen ist. So nach dem Motto, naja, 99 Euro oder teilweise auch 89, 79 habe ich die schon gesehen, den kann man mal mitnehmen. Ja, das ist, ich glaube, das ist auch der Grund, warum viele sich so ein Ding zugelegt haben, die wahrscheinlich gar nicht im Markt wären für das Ding. Und wenn Apple halt den Preis halten will, ist vielleicht das die Alternative, sich diesen MediaTek-Chip da reinzukleben. Oder man entlastet natürlich auch Auftragsproduktionen bei TSMC oder wo das Ding auch gefertigt wird, um das etwas zu entlasten, die Lieferkette. Kann auch ein Grund sein. Aber ich weiß nicht, wie sich das preislich niederschlägt, ob das wirklich bei diesen kleinen Chips über einen Dollarpreisdifferenz hinausgeht. Ich bin da nicht im Thema. Ich kann es dir nicht sagen, wie die Chippreise sind. Keine Ahnung. Es bleibt spannend. Ich meine, solange die Qualität stimmt von dem Ding und solange der genauso gut funktioniert, ist mir das egal, ob da jetzt ein N1-Chip drin hängt oder ein MediaTek-Chip. So, dann gibt's Hoffnung für alle diejenigen, die sich ein neues MacBook in der Standardversion wünschen. Da gab es ja in der letzten Zeit auch viele Gerüchte. A18-Chip soll drinstecken, A18 Pro-Chip, etc. pp. Viele gehen auch davon aus, dass er vielleicht sogar ein A19 haben wird, etc. Nun gibt es Hinweise aus einem Code oder aus Code-Schnipsel heraus, nämlich aus Debug-Dateien, die aufgemacht worden sind und dass Apple schon lange Zeit getestet hat, wie das Ding sich dann auch verhält und sie haben das mit einem A15-Chip getestet. Das zeigt natürlich auch, wie lange Apple an dem Ding schon entwickelt. A15 ist schon eine Weile her, aber es gibt halt konkrete Hinweise, dass Apple an sowas gearbeitet hat. Was natürlich nicht automatisch bedeutet, das sage ich ja immer wieder, dass wir nächstes Jahr auch so ein Ding sehen werden. Ich möchte nicht wissen, an was Apple noch so alles bastelt, was niemals das Tageslicht sieht.
Wissen möchte ich das schon.
Ja, natürlich möchte ich das wissen. Aber wie gesagt, da gibt es einen großen Prototypenfundus. Ja. Und was man auch da gesehen hat, das habe ich jetzt gar nicht notiert, aber das ist mir noch eingefallen, auch dieses kleine Gerät soll ein MediaTek-Chip haben für die Netzwerkgeschichte und kein N1-Chip. das wird wahrscheinlich auch an den Kosten liegen, nehme ich an. Ja. Schauen wir mal.
Ja, hoffen wir mal nur, dass es nicht auch mit A15 kommt, sondern dass das wirklich nur
das glaube ich nicht.
Entwicklungs- oder Prototypen sind. Ja.
Das war, ich denke mal, das ist der Zeitpunkt gewesen, wo das Ding das erste Mal getestet worden ist und da gab es wahrscheinlich nur den A15-Chip. Vielleicht gab es auch schon einen A16. Und
ja, lass uns mal hier so 20 Millionen A15-Chips auf die Seite legen. Die benutzen wir für unsere günstigen MacBooks.
Dann hätte man natürlich auch eine Inkompatibilität mit Apple Intelligence. Also das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Mm-hmm.
Also das glaube ich nicht.
Ja, war jetzt ja auch nur ein Scherz, aber...
Ja, ja, ist schon klar, aber...
Das wäre was, ey.
Ich glaube, dann hat Apple ein ganz anderes Problem.
Aber sowas von, ja.
Es sei denn, sie würden da jetzt so einen Low-Cost-Price raushauen, so 199 Euro oder sowas. Ne? So.
Nicht bei den RAM-Preisen.
Ja, aber das scheint Apple ja momentan noch gar nicht so zu jucken, ne? Die scheinen das noch gut ausgleichen zu können.
Ja, okay, es ist ja die Frage, wie die eingekauft haben, beziehungsweise wie sie bereit sind, halt irgendwo was wegzufuttern, um da halt die Preise nicht oder selbst halt zu tragen, um halt die Preise nicht übermäßig anziehen zu müssen. Ich denke mir, wir werden das im Laufe des nächsten Jahres definitiv in der Preisentwicklung sehen, auch mit den neuen Modellen, die kommen, inwieweit die sich preislich eventuell verteuern, weil aktuell, und ich erwarte da kurzfristig eigentlich keine Änderung, die RAM-Preise nur eine Richtung können.
Nach oben.
Und SSD ist ähnlich, ja, der Markt wird auch knapper. Wir hatten über Crucial ja schon gesprochen.
Mhm.
Das zieht nach wie vor auch gerade bei einigen Gaming-Enthusiasten, die halt auch gerade aus Kosten- und Qualitätsgründen sich für Crucial entschieden haben, immer noch Kreise. Ja, klar, Reddit ist immer so ein spezielles Thema, aber wie gesagt, das wird nach wie vor da immer noch breit getreten. Das ist also nicht eingeschlafen, das Thema.
Mhm.
Es steht dazu befürchten, dass eventuell noch ein paar andere oder einen ähnlichen Weg gehen werden. Wenn wir mal gucken, was Nvidia angekündigt hat, die Produktion von ihren Grafikkarten runterzufahren, um da mehr Kapazitäten für die AI-Entwicklung und für die AI-Chips von Nvidia halt zu legen, sind das auch Aussichten, die sich nicht nur auf unsere die sich nicht nur auf die 50er Grafikkartenserie betreffen werden, sondern auch ausweiten werden auf die nächsten Generationen an Konsolen, die einfach anstehen, weil da viele auf Konsolen jetzt nicht, aber beziehungsweise indirekt schon, also nicht Nvidia, aber was wird denn AMD machen, ja, wenn Nvidia die Kapazitäten zurückfährt, die Preise nach oben gehen, die werden ja ihre Grafikkarten in Anführungszeichen nicht weiter verschenken.
Ja.
Ja, das auch die werden die Preise anziehen, um ihre Margen einfach zu verbessern, nicht so extrem, wie sie wahrscheinlich sich im Markt entwickeln, aber die werden da auch ein paar Euro oder Dollar mehr verlangen. Was natürlich auch Auswirkungen hat dann auf Konsolen, die auf AMD setzen.
Mhm.
Also das wird, denke ich mal, noch ein ganz heißes Eisen werden die nächsten Jahre oder auch gerade nächstes Jahr. Wir hatten drüber schon gesprochen. Ich denke, das ist mit ein Grund, warum wir auch noch keinen Preis von Valve gehört haben für die Steam Machine.
Mhm. Also man sagt ja im Moment so eine Prognose 2028 voraus, weil ab da Ende 2028 soll es dann leicht besser werden, weil natürlich im Moment auch Produktionsstätten erbaut werden und sich dann der Markt, wenn dann halt die Produktionsstätten in Betrieb sind, so langsam wieder normalisieren soll. Das habe ich ja jedenfalls gelesen von Brancheninsidern und Branchenkennern.
Ja, aber das, ja. Es ist ja auch die Frage, ja, manch einer sagt ja, wir befinden uns da momentan in einer AI-Blase, ja, die platzen soll. Klar, das ist ein sehr spezielles Thema momentan, AI, aber dass die irgendwie die nächsten 2 Jahre oder 3 Jahre platzen wird, sehe ich da jetzt noch nicht unbedingt, ja.
Ja, das aber jetzt
eher schlimmer werden.
Jetzt mal ganz davon abgesehen, wie das zustande gekommen ist durch AI oder durch diese Umstände, diese Speichersituation, diese Speicherproblematik, die hatten wir schon immer. also immer mal diese Berg- und Talfahrten. Ich kann mich daran erinnern, wo Fabriken abgefackelt sind, wo diese Preise enorm nach oben gegangen sind. Also Speicherpreise waren schon immer sehr volatil. Und es gab Speicherkrisen und es gab auch, wie gesagt, Speichertalfahrten, wo die Preise nach unten gingen. Und es war schon immer ein sehr, sehr großes Schwanken in den Preisen. Es gab halt, wie gesagt, Zeiten, da waren die Speicherpreise sehr stabil, keine Frage, aber es gab auch Zeiten, wo sich das täglich auf und ab bewegt hat und wo es da diese Problematiken gab am Markt. Ne? Diese Zeiten hatten wir alle, auch wenn die Problematiken, wie gesagt, durch andere Umstände zustande gekommen sind, aber das kennt man ja schon. Zumindest wenn man so lange in der Branche ist, wie ich es bin, ist das jetzt nichts Neues. Ne? Festplattenkrise hatten wir auch, da sind Fabriken abgefackelt. Also oft hat es da gebrannt, nicht nur im Speicherbereich, sondern auch im Festplattenbereich, wo die Festplatten nach oben gegangen sind, preislich. Alles nichts Neues. Ne? Es wiederholt sich alles. Ist so. Da müssen wir durch.
Ja.
Und ich meine, Apple hat natürlich die Möglichkeit, durch die hohe Marge, die sie wahrscheinlich da einkalkuliert haben oder die generell der Apple bei den Speicheraufpreisen da drauf haut, dass sie das eigentlich durchhalten können, wenn sie es wollen würden. Ja, nur die Frage ist, ob Apple das macht, ob Apple was von ihrer Marge abgeben möchte, ob die
ich denke schon, dass sie bereit sind, den einen oder anderen Dollar auch da abzufangen. Es ist halt die Frage, wie können sie einkaufen, beziehungsweise wie langfristig sind halt die Verträge, die sie schon geschlossen haben. Weil da wird es zwar auch Versuche geben, da die Preise nochmal im Nachhinein anzupassen, je nachdem, wie sich ja auch die Produktionskosten dann für die Hersteller entwickeln, beziehungsweise wie der Druck oder die Möglichkeiten sind, die halt andersweitig zu verkaufen. Man hat sich da ja vertraglich bei Apple verpflichtet im Prinzip.
Ja.
Wie gesagt, die Vertragsgestaltung ist halt die Frage, welche Optionen gibt es da für den Lieferanten, eventuell in solchen Situationen halt Preise anzupassen und wenn ja, um wie viel Prozent.
Mhm.
Und wie gesagt, ich denke schon, dass Apple bereit ist, dann den einen oder anderen Dollar zu übernehmen. Nicht endlos und auch nicht bis auf den letzten Cent wahrscheinlich. Aber wir werden es so oder so nicht mitkriegen. Ja, und selbst wenn die Preise sich um 50, 100 Euro, ja, keine Ahnung, 200 Euro erhöhen, ja, wissen wir ja auch nicht, wie viel hat Apple davor schon irgendwo, oder wie viel muss Apple letztendlich wirklich mehr bezahlen und wie viel kommt halt beim Endkunden an. Sie sind eine Firma, müssen Geld verdienen, haben Gott sei Dank ein gutes Polster und wie gesagt, sind da, denke ich mal, gut aufgestellt, was den Einkauf betrifft.
Ja,
wir werden es, wie gesagt, nächstes Jahr sehen.
Wenn die neuen Produkte kommen, werden wir halt sehen, in welchem Preisbereich die sich da aufstellen.
Und entweder haben wir da das Glück, wie gesagt, das sind noch alte Preise für den RAM, den sie bezahlen, dass sie das vertraglich irgendwo drin haben, oder aber auch schon, wie gesagt, Lagerbestände schon hatten. Ja, eventuell sehen wir es dann erst mit dem nächsten Updates oder mit neuen Produkten. Aber wir werden es definitiv irgendwann sehen, ja, weil.
Ja, und das betrifft ja nicht nur die Rechner, das betrifft ja auch die iPhones, die iPads, überall steckt
überall
ja
da, wo
RAM
Speicher
drin.
Ist, ne? Genau, ja.
Und nicht nur der RAM, sondern dann auch der Flash-Speicher. Da ist es, wie gesagt, noch im Moment nicht so stark spürbar, aber das wird kommen. Das ist nur eine Frage der Zeit, dass das auch so explodieren wird. Ja. Nicht in diesen, wahrscheinlich nicht in diesen ganz krassen Ausmaßen wie bei dem Arbeitsspeicher, aber man sieht teilweise auch schon bei externen SSDs, dass die so leicht nach oben gehen preislich.
Die Frage ist ja auch, selbst da, selbst wenn du sagst, die Nachfrage da verändert sich nicht oder bleibt stabil oder man ist da nicht so davon betroffen, was jetzt die Nachfrage und Firmen betrifft, die bereit sind, jeden Preis zu bezahlen. Wenn da aber Kapazitäten abgezogen oder abgebaut werden, weil du die Rohstoffe in die anderen Chips reinstecken willst.
Ja, klar.
Und die Mengen auf dem Markt knapp werden, gehen die Preise auch wieder hoch. Also das ist,
Ja. Es bleibt spannend. Ja gut. Wir werden es sehen, was passiert. Im Moment habe ich jetzt keinen großen Bedarf, hier neue Hardware zu kaufen. Also ich kann nämlich noch ein bisschen retten. Schauen wir mal.
Ja, genau. Aber ganz lustig, wo wir jetzt gerade über das Thema sprechen, hast du den Artikel gelesen, wo Samsung Speicher an Samsung selbst intern keine RAM verkaufen will, weil sie am freien Markt bessere Preise kriegen?
Ich habe das überflogen, ja.
Das ist auch so ein Ding, ja.
Ja gut,
Samsung links kann Samsung rechts nichts kaufen, weil Samsung rechts lieber an andere verkauft. Ja.
Ich meine, Samsung ist so ein wahnsinnig großes Firmengeflecht und das kann man sich halt gar nicht vorstellen, was die alles produzieren, von dem wir hier auch gar nichts so wahrnehmen. Ich meine, die bauen Autos, die es hier gar nicht gibt, zum Beispiel. Die bauen Kriegsschiffe, bauen U-Boote, also ja.
Deswegen kann ja Apple auch ganz gut Geschäfte noch mit Samsung machen, weil klar, die haben Beef mit Samsung, mit der Handyhersteller-Sparte, aber nicht mit der RAM oder mit der Display-Sparte. Ja,
ja, so ist es. Und in gewissen Bereichen kommst du um die Qualität nicht herum.
Ja, der Markt ist dann doch trotz aller Anbieter, wie gesagt, bei den Mengen und bei der Qualität, die du brauchst, recht übersichtlich. Ja.
Ja. So ist es. Das muss man Samsung halt neidlos anerkennen. Also es gibt Bereiche, da sind sie weit, weit, weit vorne. Keine Frage. Das ist Display-Technik und das ist Flash-Technologie. Da sind sie nach meiner Meinung an der Spitze. So ist es. So, es gibt gute Nachrichten für alle diejenigen, die irgendwann mal bei dem ganz neuen MacBook Pro mit M5-Chip den Akku wechseln wollen. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, dass das irgendwann mal vorkommt, wenn man so ein Ding lange benutzt oder wenn es wirklich lange am Leben bleibt, dass irgendwann jemand mal den Akku wechseln muss, weil der dann am Ende ist. Und bisher war das sehr umständlich, weil man da sehr, sehr viele Komponenten halt erstmal ausbauen musste. Und mittlerweile hat Apple das so designt, dass alle Komponenten so angelegt sind, dass man sie nicht ausbauen muss. Also alle internen Komponenten sind so angelegt, dass man sie nicht ausbauen muss, sondern dass man mehr oder weniger sehr leicht an den Akku rankommt. Leicht in Anführungsstrichen. Es sind immer noch 22 Montageschritte, bis man beim Akku ist. Aber es wird natürlich auch sehr detailliert gezeigt, wie jeder oder die einzelnen Schritte werden sehr stark nochmal aufgegliedert. Also Schraube A, Schraube B etc., das ist schon ein Montageschritt. Also ich habe mir das mal angeguckt, es sieht sehr, sehr einfach aus und das würde ich mir jetzt sogar zutrauen.
Ja, okay.
Also das sollte eigentlich relativ einfach funktionieren, wenn man sich ein bisschen Zeit dafür nimmt. Eigentlich. Aber wie gesagt, wenn ich sehe, wie manche Leute da rangehen, so nach dem Motto, das machen wir jetzt mal ganz zügig, ich habe eine halbe Stunde Zeit, da schraube ich mal den Akku raus. Ich glaube, das ist keine gute Idee. Da sollte man sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Mhm. Auch wenn es letztendlich schneller geht, aber man sollte keinen Zeitdruck haben dabei. Gut, das nächste Thema, das hat mich ein bisschen irritiert, dass das jetzt so schnell geht. Und dass eine Marke, die mehr oder weniger den Staubsauger-Robotermarkt geprägt hat,
das Thema.
Und Kerntechnologien entwickelt hat, wo andere dann letztendlich auch von profitiert haben und wo dann teilweise auch schon Patente ausgelaufen sind, die dann andere übernommen haben. Zum Beispiel diese Doppelwischrolle, die hat halt iRobot entwickelt und die haben halt sehr, sehr viele Grundlagentechnologien entwickelt und da sehr viel Forschungsarbeit geleistet. Die Firma iRobot wurde irgendwann Mitte der 90er Jahre gegründet. Das waren zwei MIT-Studenten, die sich da zusammengetan haben. Und 2002 kam dann der erste Saugroboter raus. Von Vision war da noch nicht die Rede. Da waren es wirklich nur reine Saugroboter. Diese Kombination, die es heute gibt, das kam dann auch alles erst viel, viel später letztendlich. Und sie waren nach meiner Meinung auch zu dem Zeitpunkt die Pioniere in dem Markt und da gab es lange Zeit nichts. Und ab 2014 war es dann halt so, dass stetig die Bilanzen und die Umsätze und die Marktanteile zurückgegangen sind. Und es ging immer so stückchenweise ab 2014 leicht bergab, sage ich jetzt mal. Nichts Beunruhigendes, aber die Tendenz war halt, dass es dann ab 2014 nach unten ging. Und Ende 2023 gab es ja erste Übernahmegerüchte und Übernahmeangebote von Amazon. Das wurde dann, glaube ich, kartelltechnisch unterbunden, das Ganze. Und da gab es dann halt, wie gesagt, nicht die Übernahme. Und jetzt ist es so, dass das ganze Ding im Insolvenzverfahren hängt. Ja. Der Firmengründer hat gesagt, man soll es als Chance sehen und wir sind nicht am Ende, weil wir wollen wieder aus dem Tief herauskommen und wir wollen zu unseren Stärken zurückkommen und wollen wieder irgendwann den Markt anführen. Ja gut, was soll er jetzt auch sagen? Ne? Also er muss ja irgendwie auch Motivierung oder Motivation verbreiten. Er kann ja jetzt nicht das Thema, kann ja nicht den Teufel an die Wand malen. Und mehr als, wo sie jetzt sind, tiefer können sie ja quasi gar nicht mehr sinken, in Anführungsstrichen. Ja, schade eigentlich. Und ich habe ehrlicherweise die Marke auch gar nicht mehr in den letzten Jahren so wahrgenommen. Ganz stark
ja, nimmt man... Ist ein bisschen ruhig geworden, so von dem, was man so mitbekommen hat
bei uns. Ja, und das waren ja die Pioniere, wie ich das ja eben gerade erklärt habe. Ganz stark habe ich die Marke Roborock wahrgenommen. Das ist nach meiner Meinung oder nach meiner subjektiven Wahrnehmung auch der Marktführer in dem Bereich. Ne? Das ist auch, er hat sich sehr stark etabliert von einer kleinen Marke zum großen Unternehmen in dem Business. Und auch qualitativ haben diese Roborock-Modelle von Standardmodellen bis hin zu den High-End-Geräten in den letzten Jahren ja stark zugenommen. Sie waren ja auch letztes Jahr oder vor 2 Jahren auch eine ganze Zeit lang Sponsor von unserem Podcast. Und sind bei mir immer noch im Einsatz, die Geräte. Und ich bin auch nach wie vor da sehr mit zufrieden. Aber ich glaube auch, wie gesagt, so Marken wie Roborock, Dreamy und Ecovax, die haben auch dazu beigetragen, dass iRobot mit ihren Roomba-Geräten nicht mehr so große Bodengewinne für sich verbuchen konnten.
Ja.
Schade eigentlich. Sie sind irgendwo technologisch gesehen vielleicht auch so ein bisschen hängen geblieben, habe ich das Gefühl. Ja. Und wenn man sich auch die preisliche Entwicklung von anschaut, dass man teilweise für High-End-Modelle 2000 Euro auf den Tisch legen muss, wenn man diese ganzen Features haben will, ja, ist dann auch nochmal eine Frage. Aber es scheint sich ja zu verkaufen, weil sonst würde Roborock sowas ja nicht im Sortiment haben. Sag ich jetzt mal. Tja. Ich bin gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, ich hoffe, es ergibt sich schaffen es nochmal, beziehungsweise es findet sich da irgendwas, ja.
Und ehrlicherweise, wenn ich den Namen iRobot höre, dann denke ich an einen Film mit Will Smith und nicht an die Marke iRobot, ehrlicherweise. Na? Das war das damals, wo ich das erste Mal von der Marke gehört habe, habe ich auch gedacht, huch, was ist denn nun los? Ja, so ist es. Gut. Dann haben wir doch unser Pulver heute schon fast verschossen, würde ich sagen, oder?
Die Frage ist, was meinst du mit fast? Hast du
noch irgendwie ein Thema? Ich habe da noch ein Gewinnspiel, das machen wir gleich noch, aber ich meine, thematisch haben wir ja nichts mehr, oder? Hast du noch irgendwas beizutragen? Nö, auch nicht.
Nee, jetzt nichts mehr, was irgendwie...
Relevant wäre.
Zum Podcast, ne.
Oh ja, gut, wenn das systemmäßig nicht dazu passt, das hat uns ja noch nie gestört. Ja, das ist ja nun nicht das große Problem. Da haben wir nun öfter mal hier was eingestreut. Nö, also okay. Okay, also wir werden uns dieses Jahr nochmal hören. Das haben wir zumindest geplant. Wir werden uns nochmal am Wochenende hören, also das Wochenende nach Weihnachten.
Genau.
Da haben wir nochmal die Möglichkeit, was aufzunehmen und dann können wir ja die Jahresendwünsche dann unserer Hörerschaft kundtun. Aber vorher können wir natürlich sagen, frohe Weihnachten an alle unsere Hörer.
Da schließe ich mich gerne an, genau.
Lasst es ruhig angehen, lasst euch reich beschenken und ja, kein Stress.
Vor allem kein Stress, genau.
Genau. Das ist das Wichtigste. Alles andere kommt von alleine. Aber das Gewinnspiel, nicht, dass wir es wieder vergessen. Letzte Woche, da war ich so euphorisiert von dem Monitor von IAMA oder von dem Display, das übrigens immer noch vor mir steht und wo ich immer noch dran arbeite, das ist auch ein Novum. Normalerweise schiebe ich die ja dann schnell wieder zur Seite und stelle mir ja das Apple-Display hin. Aber das steht immer noch vor mir. Spricht für das Produkt. Oder spricht dafür, dass mein Apple-Display zu schlecht ist. So kann man es auch definieren. Oder das IAMA-Display zu gut. Es gibt immer zwei Seiten, wie man es betrachten kann. Aber wir haben, wie gesagt, ein Gewinnspiel, bevor ich es wieder vergesse und darüber hinwegrede. Nämlich die Marke 12 Sows. Unsere lieben Freunde von 12 Sows haben uns einen Bundle über den Zaun geworfen, das drei Produkte beinhaltet und ein Gewinner kann diese drei Produkte gewinnen. Das ist einmal der 12 Sows Airfly Pro, ein Evergreen bei 12 Sows, ein sehr schönes Produkt und diesmal sogar in der Pro-Variante. Einmal den 12 Sows Butterfly, das wunderbare, schöne, kompakte Ladegerät, das ich selbst extrem gerne benutze. Und einmal den 12 Sows Power Cord, habe ich ja auch ausgiebig besprochen. Das ist eines der neuesten Produkte aus dem Hause 12 Sows. Teilnahme ist immer ganz einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de und das Codewort lautet 12. Wie kreativ. Ja. Und nächste Woche werden wir dann nochmal pünktlich zum Jahresende auf Sendung sein.
Genau.
Also, bis dann.
Bis dann. Tschö.
Tschüss.